Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Volker Schnüll, verheiratet, 2 Kinder, wobei Kinder ist relativ. Unser Sohn Samuel sitzt mit Samuel Janssen zusammen im Unterricht in der Bibelschule Brake. Unsere Tochter ist noch in der Schule, so im Endspurt, was das Abi betrifft. Jo, meine Frau arbeitet auch in der Bibelschule Brake, sie im praktischen Bereich und ich als Lehrer. Das heißt, wir nehmen Samuel und seine Kollegen so in die Zange. Alles, was ich im Unterricht nicht mitkriege, das erzählt sie mir dann abends, was sie so, naja, so beobachtet an unseren Schülern. Aber ich führe ein Doppelleben. Ich bin zur anderen Hälfte meines Arbeitslebens weiterhin Missionar der DMG. Und als solcher stand ich hier vor vielen, vielen Tagen, vor Kilotagen schon, kann man schon sagen, hier schon mal. Und zwar waren wir 10 Jahre in Haiti, am gleichen Ort, wo auch Susanne Berg und Familie Klemm waren. Also es knubbelt sich hier so in Westfalen. In Lemgo gibt es auch noch mal uns und noch eine weitere Familie, die in Haiti tätig war, muss man sagen, bei allen Vieren. Dort war ich schon Bibelschullehrer und seit 2018 sind wir als Familie zurückgekommen. Ich bin weiterhin auch als DMG-Missionar unterwegs und zwar für die Partnerorganisation World Team, wie auch schon in Haiti, also die DMG arbeitet immer mit Partnern. Und für World Team ist Deutschland nicht Heimatland, sondern weiterhin Einsatzland. Also für die bin ich gar nicht zurück, sondern nur versetzt worden. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, muss man einfach sagen, Europa ist der Kontinent, der Mission am dringendsten braucht, um nicht zu sagen wieder braucht. Jo, und als solcher bin ich im Leitungskreis für die Arbeit, die World Team in Europa verantwortet und in der Schulung von Kollegen weltweit unterwegs. Ja, wir wollen uns heute einmal 1. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 anschauen. In diesen Versen, in diesem Kapitel, geht es um die Wichtigkeit unseres Vorbilds. Also Glaube wächst, wenn er sich an anderen ein Vorbild nehmen kann. Das wollen wir uns genauer anschauen. Kürzer gesagt, es geht um Jüngerschaft. Wir lesen die Verse mal. Ich lese aus Luther, aus guter alter Gewohnheit. Nicht unbedingt, weil ich glaube, dass das die einzig wahre Übersetzung wäre. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Abvers 1. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch, es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch liebgewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemanden unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wenn wir uns diese Verse hier anschauen, dann fällt eine Sache sofort ins Auge. Also vielleicht nicht sofort, vielleicht beim zweiten oder dritten Mal lesen, aber dann doch sehr deutlich. Ich habe das mal hier ein bisschen gekürzt, alles rausgekürzt, was in dem Sinne jetzt mal gerade nicht so auffällig ist. Was da übrig bleibt, jetzt unterstreiche ich mal das, was mir aufgefallen ist, ist dieses ihr wisst. Gott und ihr seid Zeuge. Ihr erinnert euch doch noch dran. Und wir müssen uns das so vorstellen, die Gemeinde wurde gegründet in einer wirklich ultra kurzen Zeit. Also mehrere Wochen, maximal 2 Monate, wenn es ganz hoch kommt, 3. Mehr Zeit hatte Paulus und sein Gemeindegründungsteam nicht. Das Team bestand aus ihm selbst und dann war noch Timotheus und Silas dabei. So, also gehen wir mal von 6 bis 8 Wochen aus und dann mussten sie die Stadt verlassen, weil es Schwierigkeiten gab. Es gab Widerstand, Verfolgung und um ja so ein bisschen da den Wind rauszunehmen, sind die 3 Unruhestifter dann eben gegangen, um die Gemeinde zu schützen, nicht aus Angst. Und wenige Monate später aus Korinth schreibt Paulus diesen Brief. Er war fast krank vor Sorge, weil er jetzt nicht wusste, wie ging das weiter. Nach dieser kurzen Zeit, nach dieser sozusagen ultrakurzen Geburt dieser Gemeinde, waren das ja alles noch Kinder im Glauben und die schon so unter Beschuss. Gibt es da überhaupt noch Gemeinde? Also er und sein Team waren echt in Sorge. Er schickt Timotheus und er kommt mit guten Nachrichten zurück. Und dann schreibt er einen Brief auf das hin, was er von Timotheus gehört hat, von der Gemeinde. Viel Ermutigendes, aber auch hier und da doch ein bisschen, wo er nochmal nachjustieren musste. Und ein Ding schien zu sein, dass man Paulus und sein Team in so eine falsche Ecke schieben wollte, nämlich in die Ecke von Wanderpredigern, von Philosophen, die damit ihr Geld machten, dass sie sich einfach in die Metropole, in irgendeine Großstadt begaben, auf dem Marktplatz richtig laut loslegten und irgendwelche Thesen verbreiteten, bis sich so eine Traube um sie sammelte. Und wenn es richtig gut lief, dann hatten die so viel zu erzählen oder die Leute waren so neugierig, dass sie sogenannte Philosophenschulen aufmachen konnten. Das ging dann eine Zeit lang, bis ihnen nichts Neues mehr einfiel. Leute waren bereit, dafür zu bezahlen. Und wenn ihnen nichts mehr einfiel, die Leute nicht mehr zahlten oder es Schwierigkeiten gab, dann ging man einfach in die nächste Stadt und fing wieder genauso von vorne an. Das konnte man so bis zur Rente gut durchhalten. Genug Städte und genug Neugierige gab es. Man muss sich das so vorstellen, viel Entertainment gab es nicht. Es gab zwar Reality-Shows ja, im Kolosseum, die waren richtig real, wenn sich die Leute da umbrachten oder von Tieren zerfleischt wurden. Aber ansonsten so The Voice oder, keine Ahnung, Masked Singers oder wie die ganzen Shows so heißen und vor allen Dingen Spielfilme, die gab es natürlich alle nicht. Aber es gab, naja, Anne Will ne, oder Hart aber Fair. Das waren eben diese Philosophen, die dann eben Neugierige anzogen. Und da musste sich Paulus wehren. Und er musste sie daran erinnern, Leute, denkt doch nochmal nach, wir haben euch nicht geschröpft, wir sind nicht mit dem Hut rumgegangen, im Gegenteil, wir haben mit unseren eigenen Händen gearbeitet, Tag und Nacht und dann die übrige Zeit genutzt, euch zu predigen, euch zu besuchen, jedem einzeln nachzugehen. Leute, denkt doch mal drüber nach, wir haben draufgezahlt, wir haben euch nicht geschröpft und ihr habt uns weggeschickt, wir sind nicht aus Furcht weggelaufen, im Gegenteil. Ja, ganz am Anfang der Verse deutet Paulus das schon an. Sie kamen direkt von Philippi, dort sind sie geschlagen worden. Sie waren im Gefängnis. Ja, sie haben Gottes wunderbare Befreiung erlebt. Oder zumindest einen Türöffner. Ja, die Türen öffnen sich, aber sie gehen nicht raus. Sie erleben, wie dieser Hauptwärter zum Glauben kommt und am nächsten Tag werden sie dann in Ehren entlassen. Und die Wunden auf dem Rücken, die waren wahrscheinlich noch nicht verheilt, als sie in Thessaloniki ankamen und sofort gleich wieder sich ins gleiche Risiko begaben und gleich wieder das Evangelium gepredigt hatten. Also, Leute, wir sind nicht getürmt, weil es schwierig wurde. Wir haben auch kein Geld genommen. Steckt uns nicht in die falsche Ecke. Wir haben mit diesen Wanderpredigern und diesen Möchtegern-Philosophen nichts zu tun. Unsere Botschaft ist direkt von Gott, ist ganz was anderes. Und er muss um dieses Vertrauen kämpfen, weil, wenn er dieses Vertrauen in seine Integrität, in seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit verliert, dann ist im Prinzip der Boden weg für seine Hauptstrategie, für seine Hauptart zu arbeiten, nämlich Jüngerschaft. Jemand, dem ich nicht mehr vertraue, dessen Vorbild ist für mich nichts mehr wert und dem folge ich auch nicht mehr in dem, was ich an ihm abgucken könnte. Der ist bei mir durch. Und das wäre ganz schlecht für die Gemeinde, aber auch für den Dienst von Paulus. Und darum versucht er, sie daran zu erinnern. Und die Leute, die vor ihm saßen, die waren alle bei der Gemeindegründung mit dabei. Naja, abgesehen vielleicht von denen, die sich später noch bekehrt haben, in der Zeit, als Paulus schon gar nicht mehr da war. Aber sie alle konnten sich noch daran erinnern. Ja, das war der Paulus. Da saß vielleicht die eine, die mit all ihren Fragen kommen konnte und Paulus hatte eine Engelsgeduld. Bevor sie Christ wurde, hat sie all ihre Fragen bei Paulus loswerden können. Und er, der Theologe, mit dem Wissen aus dem Alten Testament, konnte auf ihre Fragen eingehen und dann ist sie Christ geworden. Und sie nickt so innerlich, als diese Stelle hier vorgelesen wird in der Gemeinde. Oder da ist der andere, der schon Christ geworden war, aber dann diese Schwierigkeiten in der Familie oder dieser Druck von außen hat ihm so zugesetzt, dass er drauf und dran war, das Handtuch zu schmeißen. Und dann war Silas gekommen und sie haben die halbe Nacht durchdiskutiert und gebetet und er ist dabei geblieben. Jetzt sitzt er dort und weiß, ja, das stimmt, Tag und Nacht haben sie uns besucht, sind uns nachgegangen. Jeder Einzelne war ihnen wichtig. Und sie nicken so innerlich, der eine oder andere murmelt, genau, genau. So müssen wir uns das vorstellen. Dieser wirklich gefährliche Angriff wird hier abgewendet. Und was Paulus hier als Grundstrategie hat, ist eigentlich die Strategie, die uns von Jesus aufgetragen wurde. Matthäus 28 nennen wir in der Regel Missionsbefehl. Wenn wir genau hingucken, ist es aber eigentlich ein Jüngerschaftsbefehl. Ein Machet zu Jüngern, das ist die Hauptaufforderung. Der Rest ist Dekoration. Also, Macht zu Jüngern und dann auch noch lehret sie. Halten alles, was ich euch befohlen habe. Und was hatten die Jünger vor Augen, wenn sie diesen Befehl bekamen? Natürlich das, was sie 3 Jahre lang mit Jesus erlebt haben. Hinter jemandem hergehen, jemanden beobachten und nachmachen. Anleitung und dann delegiert werden und dabei Feedback und Korrektur bekommen. Miteinander leben, Leben teilen, das hatten die Jünger vor Augen. Das sollten sie tun. Und genau das ist das, was Paulus macht. Dem Vorbild Jesus folgen und ein Vorbild sein. Jesus sagt selbst, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Warum? Damit ihr tut, was ich euch getan habe. Oder Petrus dann schließlich erinnert uns nochmal daran in 1. Petrus 2, denn dazu seid ihr berufen, und er spricht Christen an in seinem Brief, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Und nachfolgen heißt seinem Beispiel folgen, tun, was Jesus getan hat. Und genau das macht Paulus. Und das zieht sich durch ganz viele seiner Briefe durch, immer wieder diese Aufforderung, folgt meinem Beispiel. Das ist natürlich jetzt erstmal eine ziemlich vollmundige Einladung. Ja, ich würde ja eher warnen, Leute, ne, guckt nicht so genau hin. Aber er sagt nicht in allem und jedem, sondern wie ich dem Beispiel Christi. Also Christus ist das Urbild, das Urvorbild, das Maß aller Dinge. Und soweit Paulus diesem Vorbild folgt, sollen wir das bei ihm abgucken. Das ist die Idee dahinter. Manchmal sagt er auch einfach kürzer, folgt meinem Beispiel. Oder was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Oder eben folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ah, jetzt kommt schon so eine Kette, ja? Christus das Vorbild, das Urvorbild, an dem nimmt sich Paulus ein Beispiel. So, Jesus konnten die Leute in den Gemeinden, in denen er unterwegs war, die er gegründet hat, Jesus konnten die Leute nicht mehr beobachten. Jesus war in den Himmel aufgefahren. Aber sie konnten sozusagen an Paulus sehen, wie Jesus war. So, und dann gibt es noch welche, die so leben wie Paulus, und an denen sollen sich diese Geschwister in Philippi auch noch ein Beispiel nehmen. Also, ja, Christus, Paulus und andere, die an Paulus sich ein Beispiel nehmen. Da ist so eine Kette, die zieht sich über 2000 Jahre bis zu dir und zu mir. Und das wird in den Thessalonicher Briefen sehr gut deutlich. Wir fangen mal rechts an. Da kann er nämlich dieser Gemeinde in Thessaloniki im ersten Kapitel quittieren: Ihr seid klasse. Ich danke Gott alle Zeit für euch, unter anderem dafür, dass sie ein Beispiel sind für ganz Griechenland. Wir lesen 1. Thessalonicher 1, 6 und 7. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn, also, wie haben sie das gemacht, dem Herrn gefolgt? Nun, sie haben Paulus in dem nach geeifert, wie er Christus. Also Christus, Paulus, jetzt hier die Gemeinde in Thessaloniki. Und habt das Wort angenommen in großer Bedrängnis, mit Freude im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Mit anderen Worten, in ganz Griechenland. Jesus, Paulus, Thessalonicher, ganz Griechenland. Das ist die Kette, oder fast kann man sagen, das Netzwerk von Vorbildern. Und Paulus im zweiten Thessalonicher Brief erklärt nochmal, erinnert nochmal daran, Leute, unser Vorbild, unser Leben teilen mit euch, die Art und Weise, wie wir unter euch als Christen gelebt haben, das war eigentlich die längere, größere und intensivere Predigt. Das haben wir gemacht, dass ihr eine Idee von Christsein bekommt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt, denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe. Und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten. Sie verzichten auf ein Recht, das sie hatten. Sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Also das zieht sich nicht nur wie ein roter Faden, sondern wie ein dickes Tau durch all die Briefe, die Paulus schreibt. Und es setzt sich auch durch sein Leben fort. Paulus war eigentlich nie allein unterwegs. Er hatte immer Leute dabei. Selbst im Gefängnis war er selten alleine. Wenn, dann betont er das mal als sehr große Ausnahme. Wir sprechen von den Paulusbriefen und denken an 13 Briefe. Wenn man mal genauer hinguckt, stellt man fest, oh, da sind ja nur 5, also weniger als die Hälfte, tatsächlich allein von Paulus. Die meisten Briefe schreibt er mit anderen zusammen. Meistens mit Timotheus, hier ist noch Silas dabei, und den Galaterbrief, da wird gar nicht erwähnt, wer alles noch mitgeschrieben oder mindestens mit reingeredet hat. Er schreibt die meisten Briefe mit anderen zusammen. Ich habe mal einen sehr interessanten Artikel gelesen in Fest und Treu, Paulus, ein Teamplayer. Und in diesem Artikel kommen die Leute auf 50, glaube ich, oder so Mitarbeiter, die Paulus irgendwie hier und da mal mit einbezogen hat. Und es waren, glaube ich, wenn ich es richtig lesen kann hier, 15, in die er sich sehr intensiv investiert hat. Jesus hatte 12 Jünger, Paulus toppt das noch. Also jedenfalls die Anzahl. Ob er wirklich das Jüngerschaftsprinzip getoppt hat, das bewerte ich jetzt mal nicht. Aber zumindest hat hier der Autor 15 Leute ausgemacht. Und zwar in der Apostelgeschichte und in den Briefen, wo dann Leute erwähnt werden, hat er mal so geguckt, wo tauchen die immer mal wieder auf. Und manche tauchen also ständig und andauernd auf den Reisen mit Paulus wieder auf. Er investierte sich. Eigentlich wollte ich heute Morgen hier nicht alleine hinkommen. Ich habe zumindest in Sammelsklasse mal eingeladen, Leute, wer mich begleiten will, darf das gerne tun. Die wollten alle nicht. Schade. Weil es ist eigentlich schade, irgendwie, was man auch mit anderen tun kann, allein zu machen. Paulus hat das nach Möglichkeit vermieden. Und dann möchte ich doch einfach mal gucken, wie sieht das bei dir und bei mir aus? Ich hatte schon erwähnt, am liebsten hätte ich jemanden mitgebracht. Wie wichtig ist mir der Auftrag Jesus, Macht zu Jüngern? Prägen wir Menschen, indem wir unser Leben mit anderen Menschen teilen? Oder findet Schulung, findet Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, eher so frontal von hier vorne durch Reden statt? Wie setzen wir den Befehl Jesu um? Wir, vor allen Dingen diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, in Gruppen unterwegs sind, so wie Jugendleiter oder Älteste, sehen wir das als Hauptauftrag, Leben teilen? Es gibt immer wieder in der Gemeinde so diese Kritik an Jugendmitarbeitern, ja, die sitzen ja nur und trinken, keine Ahnung, was trinkt man heute, früher war es Tee, trinkt man Cola, noch schlimmer. Sitzen da ja nur rum mit den Leuten und trinken Tee. Ja, was anderes hat Paulus auch nicht gemacht, außer dass es wirklich Tee war, nicht Cola, ja, wahrscheinlich. Oder Kaffee gab es, glaube ich, noch nicht. Also jedenfalls, er hat Leben geteilt. Ja, der hängt ja nur rum bei den Leuten zu Hause. Ja, das ist das Beste, was ein Jugendmitarbeiter tun kann. Das ist das Beste, was ein Ältester tun kann. Die Leute besuchen, bei ihnen zu Hause sein oder andersrum Leute einzuladen. Leben teilen, das war Paulus seine höchste und wichtigste Strategie. Gemeinsames Leben ist das Effektivste, was wir in der Gemeinde überhaupt anstellen können. Freizeiten, Gemeindefreizeiten oder so ein Tag zumindest zu sagen, kommen wir essen zusammen, so wie jetzt, wie heute. Da passiert so ein bisschen Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft. Ja, wenn man nur so nebeneinander sitzt, kann man sich gut zusammenreißen und wieder gehen, bevor der andere merkt, was für Baustellen man eigentlich hat. Aber man kann auch wieder gehen, ohne dass der andere etwas an mir entdeckt, wo er sagen kann, Mensch, das will ich lernen. Den will ich mal ein bisschen näher fragen, wie er mit seinen Kindern umgeht oder wie er die Herausforderung im Job gemeistert hat. Aber wenn ich, nachdem ich neben dieser Person gesessen habe, gleich wieder weg bin, wie soll da Leben teilen passieren? Fragen wir uns, möchten wir das eigentlich? Und die andere Frage, möchte ich mich eigentlich prägen lassen? Bin ich bereit, jünger zu sein? Und jünger hat jetzt gar nichts mit Alter zu tun, mit jünger oder älter, ja? Gibt es jemanden, wo so ein alter Mensch wie ich sogar noch sagt, ich möchte von jemand anderem lernen, ich möchte gerne jemand anderem in mein Leben reinschauen lassen? Sind wir bereit, auch jünger zu sein? Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, diese Frage einfach mal mit Gott zu besprechen. Ist das neu für dich? Red mal mit Gott drüber. Vielleicht legt Gott dir jemand aufs Herz, dem du ein Vorbild sein kannst, den du mit reinnehmen kannst, ganz bewusst in dein Leben. Andersrum, vielleicht legt Gott dir jemanden aufs Herz, den du mal fragen solltest. Du, lass mich doch mal abgucken bei dir. Ich habe da Fragen, die ich in Büchern nicht gelöst kriege. Darf ich mal dich besuchen? Können wir mal reden? Such dir einen Mentor. Vielleicht auch auf längerer, auf regelmäßiger Basis. Red mit Gott einen Moment drüber. Und ich schließe dieses Moment mit einem lauten Amen ab. Jeder für sich, keiner laut. Amen. Ich halte diese Predigt nicht zum ersten Mal und ich muss bekennen, das ist der Moment, den ich am meisten hasse an dieser Predigt. Weil ich im Gebet jedes Mal wieder neu sagen muss, Herr, ich brauche die Predigt als Erster. Ich mache noch viel zu wenig zusammen mit anderen. Ich lasse viel zu wenig in mein Leben reingucken. Ich gebe anderen nicht die Möglichkeit, von mir geprägt zu werden. Oder zumindest viel weniger, als ich eigentlich sollte. Von daher, ich rede nicht als der große Experte. Ich rede als der, der es verstanden hat, dass er eigentlich eingebunden sein sollte in so ein Netzwerk von Vorbildern. Man kann beides gleichzeitig sein. Man kann in bestimmten Lebensbereichen ein Vorbild sein für andere und andere prägen, positiv prägen. Man kann als gleiche Person auf der anderen Seite sich bei anderen abgucken, wie machen die das? Ja? Und so kann das ein, ein ganz lebendiges Geben und Nehmen sein und da ist niemand überflüssig. Ja, Predigen ist das eine, das muss nicht jeder können, das wird nicht jeder können, nicht jeder muss hier vorne stehen. Aber jeder kann Gemeinde mitprägen, indem er ein ganz bewusstes Glied in dieser Kette ist oder ein Knoten in diesem Netzwerk. Und es hängt von dir ab, wie offen du sein möchtest und wie viel an Vorbild du geben möchtest, aber auch wie viel du nehmen möchtest. Paulus, wie gesagt, hat sein Vorleben, sein Vorbild als die eigentlich größere und wichtigere Predigt gesehen. Obgleich wir in Philippi, zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch unseren Gott, in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Wenn wir jetzt mal die Verse durchgehen, dann stellen wir fest, dass er ganz bestimmte Werte hier unterstreicht. Ja? Diese Liste ist unvollständig. Wir könnten noch eine ganze Reihe weiterer Werte aufzählen, die Paulus hier... Ich glaube, er gibt nur mal so ein paar Gedankenanstöße. Leute, ne, denkt dran, wie unser Vorbild euch geprägt hat. Und wir dürfen in dieser Richtung diese Liste gerne weiter fortführen in Gedanken. Wo möchten wir und wie möchten wir prägen? Haben wir Glaubensmut? Vermitteln wir durch unser Leben, dass wir Gott mehr vertrauen als Versicherungen, meinem Geldbeutel, Ärzten, ich weiß nicht, was uns sonst zur Sicherheit verspricht. Ja? Wird Leuten, die uns beobachten, Glaubensmut deutlich? Mit anderen Worten, riskieren wir was im Vertrauen, dass der Herr Gutes daraus macht. Nicht kopflos, war Paulus auch nicht. Aber was für Werte vermitteln wir? Gucken wir uns die nächsten Verse an, zeigt er Aufrichtigkeit, Glaubensgehorsam. Er war integer, er erinnert sie daran, dass er nicht für Geld unterwegs war. Ja? Matthias arbeitet hier nicht als Jugendleiter, um reich zu werden, vermute ich. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, was er so verdient, aber vermutlich geht es ihm um ganz was anderes. Um die Chance, junge Menschen zu prägen und Gemeinde zu fördern. Ich nehme mal an, ihr Ältesten, ihr werdet gar nicht bezahlt. Ihr macht das, da kommt nicht mal der Gedanke auf, dass ihr damit reich werden wolltet. Im Gegenteil. Also ich glaube, das allein lebt schon vor. Ja? Wir sind hier gemeinsam, weil Gott uns berufen hat und uns mit bestimmten Gaben gesegnet hat und die wollen wir in die Gemeinde einbringen. In den Versen 5 und 6 zeigt und unterstreicht er das nochmal, erinnert er sie daran, dass er Selbstlosigkeit vorgelebt hat. Wie eine Mutter, sagt er dann später. Denn wir sind nicht mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen. So als Ältester hier eingesetzt zu werden, kann ja auch das eigene Ego füttern. Immerhin, eine Gemeinde von, weiß nicht, 100 Gemeindeglieder, 70, so um die Kante. Und ich bin einer von den wenigen, denen zugetraut wird, zu zeigen, wo es lang geht. Wow, ne? Das kann ja eigene Ehre, kann ja den eigenen Stolz füttern. Paulus konnte deutlich machen durch sein Verhalten, das ist nicht der Grund, warum ich Gemeinde gegründet habe. Der Grund ist, weil Gott mich berufen hat. Weil er uns, nicht nur mich, sondern auch das ganze Team, für würdig geachtet hat, das Evangelium weiterzugeben. Gott ist Zeuge dafür. Liebe, wie eine Mutter, sagt er. Selbstlos wie eine Mutter und liebend wie eine Mutter. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, aber haben wir nicht getan, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Und wir haben euch versorgt, wir haben jeden Einzelnen gesehen, nicht die Gruppe, die auch, aber in der Gruppe auch den Einzelnen. Wir sind Einzelnen nachgegangen, wir haben unser Leben geteilt und nicht nur ein paar Worte mitgeteilt. Merken wir den Unterschied? Ganzer Einsatz aus Liebe. und eben Rücksichtnahme und Fleiß. Ihr erinnert euch doch dran, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe Tag und Nacht, um niemanden zur Last zu fallen. Gleichzeitig war das auch eine Schulung, weil es Leute gab in der Gemeinde, die meinten, oh, Jesus kommt bald wieder, ich muss gar nicht mehr arbeiten. Und die lagen dann der Gemeinde auf der Tasche. Und er sagt, Leute, so nicht. Wir haben es euch anders vorgemacht, macht uns nach. Und nicht irgendwelche krause Gedanken über Jesus kommt wieder und damit muss ich nichts mehr tun. Ihr und Gott seid Zeuge, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Da war der eigene Kampf um Heiligung, er war nicht perfekt, nur Jesus war sündlos. Aber sie haben zumindest vorgelebt, wie ernst ihnen ihr Kampf um Heiligung und um Reinheit und um Ehrlichkeit war. Und das haben ihnen die Geschwister in Thessaloniki abspüren und ablesen können am Leben. Und dann eben Seelsorge und Verantwortung für jeden Einzelnen. Nicht so irgendwie ein paar Thesen raushauen und was ihr damit macht, ist euer Problem, sondern dann dem Einzelnen nachgehen. Das ist wahrscheinlich die größte und die schwierigste Aufgabe für Älteste, für Jugendmitarbeiter, für Menschen, die irgendwie im Kindergottesdienst oder in Kindergruppen mithelfen. Leute, die irgendwie für eine Gruppe verantwortlich sind, sind immer auch für Einzelne verantwortlich. Und das geht manchmal nur im 1:1, im Besuchen oder im Einladen. Zeitlich die größte Herausforderung und oft auch die größte Herausforderung an meinen eigenen Glauben. Weil dann plötzlich Fragen kommen, ihr stellt mir jetzt hier keine Fragen, hoffe ich. Also muss ich mich auch nicht befürchten, dass ihr mich was fragt, wo ich jetzt keine Antwort habe. Alles habe ich gut vorbereiten können vorher hier. Aber wehe dem Ältesten, der jemanden in einer schwierigen Lage besucht und selber vielleicht das nie erlebt hat und eigentlich gar keine Antworten hat und jetzt trösten soll oder Orientierung geben soll. Das ist eine schwierige Aufgabe. Seelsorge am Einzelnen. Und wie gesagt, setzen wir die Liste fort. Schauen wir, wo haben wir Dinge, die wir vorleben können und in dieses lebendige Netzwerk von Vorbildern in der Gemeinde einflechten wollen. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Oscar Muriu, Gemeindeleiter in Nigeria, einer großen Gemeinde. Und er hat mal versucht auszurechnen, wie viele Stunden Jesus sich in seine 12 Jünger investiert. Und er hat klein gerechnet. Er ist erstmal davon ausgegangen, dass die gar nicht die ganze Zeit mit Jesus zusammen waren. Da waren ja auch welche verheiratet, die haben dann immer mal wieder so längere Wochenenden gekriegt und außerdem auch nicht 24 Stunden am Tag Jesus beobachtet, sondern die haben auch mal nicht aufgepasst und gelegentlich auch geschlafen. Also kommt er, glaube ich, auf 9 Stunden, zieht er dann ab von, wie auch immer, ihr lest es da. Am Ende kommt er auf 9.360 Stunden. Vielleicht war Jesus auch Perfektionist und hat so getimt, dass er genau auf 10.000 kam. Egal, es war jedenfalls eine große Anzahl an Stunden, die Jesus in diese 12 Jünger investiert hat. Wenn wir jetzt Mentoring machen, wenn wir uns in einzelne Mitarbeiter vielleicht investieren, dann treffen wir uns vielleicht eine Stunde oder zwei in der Woche mit ihnen. So alt wird Matthias vielleicht gar nicht mehr, dass er dann auf seine 10.000 Stunden kommt. Ja? Wir können gar nicht genug Gelegenheiten suchen, unser Leben zu teilen. 3 Stunden pro Woche, dann sind wir 60 Jahre beschäftigt, um da mit einem Menschen hinzukommen. Und da darf keine Woche ausfallen. Ja? Kein Feiertag, keine Krankheit, kein Corona oder sowas. Ich möchte mit einer Hausaufgabe schließen. Entschuldigung, ich bin Lehrer. Aber ich kündige gleich an, ich werde es nicht kontrollieren. Mach doch mal eine Liste. Eigentlich sind es zwei. Ist die Tabelle in zwei Hälften. Die linke Hälfte, da geht es darum, wer ist für dich ein Vorbild? Geh mal so die Gemeinde durch und das muss nicht in der Gemeinde stehen bleiben. Vielleicht Leute in deinem Umfeld, Freunde, die gar nicht hier in dieser Gemeinde sind, Verwandte, wer auch immer. Mach mal eine Liste und überleg, wer ist dir in welchem Punkt ein Vorbild? Das ist einfach. Aber Achtung, jetzt die andere Liste ist ein bisschen schwieriger. Wem bist du ein Vorbild und worin? Ja, Volker, woher soll ich das denn wissen? Ja, jetzt kommt die eigentliche Hausaufgabe. Das müssen wir einander schon mal sagen. Also, Matthias, du bist mir ein Vorbild in der Art und Weise, mit welcher Freude du im Gebet Jesus anrufst. Will ich dir nachmachen. So, das kann man ihm mal sagen. Und dann kann er da einen Punkt ausfüllen. Ja? Oder es gibt immer wieder Leute, denen ich am Ende so von einer Predigt oder so sage, also du bist ein richtig hilfreicher Zuhörer. Du guckst einen genauso fröhlich an, lächelst, zeigst mir, du bist bei der Sache und verstehst, was ich sage. Das hilft. Vielen Dank. Ja? Finde ich vorbildlich. Also ich will so zuhören, wenn ich mal in den Reihen sitze. So, ne? Also, das setzt Offenheit voraus. Das setzt Bereitschaft voraus, was preiszugeben. Das setzt voraus, dass man den anderen überhaupt gut genug kennt oder kennenlernen will. Und es hat, glaube ich, zur Folge, dass man sich am Ende noch besser kennt. Ich kontrolliere die Hausaufgabe nicht, aber ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sagt, das mache ich. Und Gemeinde so zu einem ganz lebendigen und immer mehr wachsenden Netzwerk von Vorbildern, Vorbild sein und auch Vorbild nehmen würde. Und wir alle zu Jüngern in einem Jüngerschaftsnetzwerk wären. Paulus hat es uns vorgemacht, Jesus hat es uns vorgemacht, sie beide waren da sehr effektiv. Gute Vorbilder. Amen.